One Water, der EcoPlus Podcast mit Ursula Strauß.
One Water, Wasser ist Leben. In unserer heutigen Folge spreche ich mit Universitätsprofessor Dr. Thomas Hein und mit Diplomingenieur Dr. Günther Unfer. Die beiden sind vom Christian-Doppler-Labor für Dynamik von Metaökosystemen in regulierten Flusslandschaften. Kurz nennt man das CD-MERI. Und das heißt, wir reden also über sogenannte Metaökosysteme. Lieber Thomas, lieber Günther, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Danke für eure Zeit und für eure Expertise. Und ich würde gleich mal damit beginnen, was unsere ZuhörerInnen wahrscheinlich am meisten interessiert und mich auch. Was ist denn ein Metaökosystem?
Ja, zuerst einmal danke für die Möglichkeit. Liebe Uschi, super, dass wir da plaudern können. Das Metaökosystem ist an sich ein sehr aktuelles Konzept, wo man Ökosysteme, das sind ja räumlich umgrenzte Lebensräume eigentlich,
also wie ein
wo
See
Organismen,
oder?
Exakt, ein See, ein Fluss, ein Flussabschnitt. Und ein Metaökosystem ist eigentlich die Ebene, wie sind Ökosysteme miteinander in Verbindung? Und das ist natürlich zum Beispiel Wasser. Gut, dass wir zum Thema Wasser hier sind.
Ja, finde ich auch.
Material, das heißt Nährstoffe, organisches Material, aber natürlich auch Organismen. Und das ist genau unser großes Interesse, uns den Blick der Organismen zu eigen machen und zu verstehen, wissenschaftlich, wie Organismen den Lebensraum erleben und wie Organismen zwischen Ökosystemen sich bewegen.
Das heißt, ihr schaut euch das Unsichtbare für uns, fürs menschliche Auge, Unsichtbare im für uns klaren Wasser an.
Ja.
Das, was das Wasser belebt, gut und schlecht macht.
Immer. Lebensraum und Lebensmöglichkeiten haben immer Chancen, aber natürlich auch Herausforderungen.
Ja.
Und daher ist es natürlich immer so, dass Organismengruppen sich ja auch genau auf das anpassen und auf das reagieren müssen. Das heißt, es geht um die Frage der Anpassung.
Natürlich wie in der Gesellschaft, eigentlich wie bei uns Menschen, ist bei den Ökosystemen nichts anderes.
Ja. Und Metaökosystem, ich meine, es hat natürlich sehr starke wissenschaftliche Implikation und die ist, dass es nicht nur um das sozusagen hier geht, das heißt, wo ist mein Lebensraum, sondern um die Frage, wo im größeren Raum in der Region sind die nächsten Verbindungsebenen. Also im Prinzip könnte man so übersetzen, wenn ich eine Stadt verstehen will, muss ich die einzelnen Stadtvierteln, in Wien würde man sagen die Grätzeln, verstehen.
Mhm.
Und es geht darum, dass zwischen den Grätzeln, zwischen den Städten ja Austausch ist.
Mhm.
Und da geht es um Frage der Verbreitung, der Migration, das beschäftigt uns
spannend.
In dem Ökosystem.
Das ist tatsächlich wie Gesellschaftsbild.
Ja.
Die Verbreitung, darf ich kurz zwischenfragen, ist zum Beispiel eine, wenn eine Ente von einem Fluss im anderen parkt und Sachen mitnimmt, die da gar nicht reinkehren, oder?
Ja, oder vielleicht
das
doch
das Ökosystem verändert durch ihr Eintreten in dieses neue Ökosystem.
Es werden laufend Ökosysteme, wenn man so will, auch durch Organismen beimpft oder Fische schwimmen vom Zufluss in den Hauptfluss und wieder retour.
Ein ständiges Kommen und Gehen.
Exakt. Und es ist ja die Frage der Motivation, nicht? Warum machen das Organismen? Und das andere ist natürlich, es ist natürlich auch ein gewisses Programm des Lebens.
Wo fühlen Sie sich wohl auch, oder?
Exakt. Wo fühlen Sie sich jetzt gerade wohl? Wo könnten Sie sich in Zukunft wohlfühlen? Und das geht nur, wenn du in Bewegung bleibst. Also
wenn
du einfach schaust,
wo
geht es vielleicht besser oder wo muss ich hinausweichen unter gewissen Bedingungen. Und das ist genau das, was uns interessiert, weil das ist an sich ein sehr theoretisches Konzept.
Das ist so spannend, weil es ist ja das im Großen und im Kleinen genau das Gleiche.
Ja.
Ja, entschuldige, ich wollte nicht unterbrechen.
Nein, das passt schon. Und das ist genau die Geschichte dabei. Und was uns natürlich bewegt, ist die Frage, wie das in einem so stark veränderten System ausschaut, wie in einem regulierten Fluss. Ne? Die Donau ist ja Kulturlandschaft.
Ja.
Wir sehen sie anders, weil sie nicht ausschaut wie eine Stadt oder ein Feld. Aber natürlich, wenn man sozusagen den Kopf oder die Sensoren unter Wasser steckt, wenn man wie der Günther auf Jagd geht, um den Fischbestand letztlich zu erheben, also Jagd im Sinne von Erhebung, nicht auffressen.
Ich wollte gerade sagen,
nicht
da ein Taucher.
Ja. Zu dem können wir dann eher später kommen, dann ist es natürlich so, dass auch hier eine komplett überformte Landschaft ist. Und für uns ist ganz einfach die Frage, wie überleben Fische letztlich? Wie können sie ihren Raum finden?
Weil wir so stark eingegriffen haben in das System Donau zum Beispiel.
Exakt,
ne?
Richtig.
Durch die vielen Hochwässer und durch die Besiedelung an den Flussufern, was ja grundsätzlich schon mal einerseits verständlich, andererseits halt gefährlich ist. Und dann muss man das ändern, weil man dauernd das Wasser im Haus hat. Ja, spannend. Wie wirkt sich das aus auf die, wenn du schon übergeleitet hast auf den Günther?
Zunächst einmal grüß Gott auch von meiner Seite und danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Es ist eine spezielle Freude, mit dir das darüber zu plaudern, Uschi.
Danke.
Also ganz grundsätzlich, wir haben ja schon gesagt, die Donau ist ganz wesentlich verändert worden über die letzten 100 Jahre. Ja. Die Donau hat mit dem Erscheinungsbild, das sie ehemals gehabt hat, nichts mehr oder sehr wenig zu tun. Und der Fisch kann jetzt nicht aus Wien mal schnell in die Wachau schwimmen, weil da muss er zuerst einmal bei ein paar Wanderungshindernissen vorbei.
Nämlich ja, die bei wir den ganzen Wehren. Ja.
Genau. Und diese ehemals bestehenden Wanderrouten wiederherzustellen, ist eine ganz wesentliche Aufgabe, wenn man gesunde Fischbestände haben will. Ist aber eine Mammutaufgabe, weil die Veränderung halt sehr drastisch war und das wieder Ökosysteme wieder zu reparieren, natürlich viel mehr Aufwand erfordert, als sie zu ruinieren. Ja.
Jetzt sind wir beim Thema Renaturierung, wo alle sich fürchten und Angst haben davor, weil sie glauben, man muss jetzt alles wieder zusammenreißen, was man aufgebaut hat. Dabei gibt es sehr vernünftige Lösungsansätze, um wieder zu einer natürlicheren Umgebung für Fisch, Tier, also alles, was kreucht und fleucht und auch den Menschen zu schaffen. Es ist so spannend, mit euch zu sprechen, weil man sich solche Gedanken gar nicht macht, dass der Fisch natürlich früher ganz normale Wanderwege gehabt. Ich kenne nur, mir denke ich sofort an den Lachs, von dem weiß man, der wandert.
Ja, was die meisten Leute ja nicht wissen, ist, dass praktisch alle Arten wandern. Ja, das Ausmaß der Wanderungen oder die Distanzen, die zurückgelegt werden, sind sehr variabel. Aber auch unsere Fische, die Fische der Donau, vollziehen durchaus auch längere und lange Wanderungen.
Und wie habt ihr das, wie steht ihr diesem Problem entgegen oder was sind eure Lösungsansätze? Ihr werdet ja die Fische nicht alle außerfangen und dann über die Wehr drüber tragen, ne?
Na, das natürlich nicht. Es gibt ja mittlerweile auch entsprechende Wanderhilfen, die errichtet worden sind.
Wie schauen die aus?
Na, das sind im Wesentlichen Umgehungsgerinne, quasi imitieren, natürliche Zubringer, kleinere, die quasi um die Wehre herumführen. Und da sind teilweise auch sehr gut strukturiert, mit Strukturen ausgestattet, die die Fische brauchen, um sich zu vermehren zum
und
Beispiel.
Und merkt ihr da auch schon, dass das funktioniert?
Durchaus, freilich, ja. Wir verfolgen im Rahmen dieses Labors diese Wanderungen sehr genau. Wir haben ganz viele Fische markiert. Die tragen so Chips, so kleine passive Sender, so wie es auch die Haustiere tragen. Aha. Sozusagen.
Also wir initiieren tatsächlich Chips.
Ah, ja, krass. Oh Gott. Sehe ich aber, das alles gleich unter ganz anderen vor. Nein, aber haben die Fische auch Namen dann, wenn sie markiert sind?
Eigentlich nicht, aber man kann ihnen auch Namen geben. Wir haben ein anderes Projekt, wo es um die Störe der Donau geht. Dort kann man auch einen Stör adaptieren.
Ich würde gerne einen Stör adoptieren.
Ja,
wie
kann
mache
man
ich
machen?
Das?
Kein Problem, wir geben dir dann die nötigen Informationen.
Ja, super. Und dann kriegt er einen Namen.
Ja. Ein E-Mail, ein freudig Ressourcen spenden und dann kriegt
ja,
er einen
gut.
Namen.
Ja, so kann jeder ja was dazu beitragen. Ne? Ein Stör mehr ist ein Stör mehr.
Sicher, ein Haus namens Uschi, der glaube ich fehlt eh noch.
Ja. Sehr gut. Ja. Können das unsere ZuhörerInnen auch machen?
Ja.
Sich bei euch melden und die Patenschaft oder Adoption für einen Stör
sehr,
übernehmen?
Sehr, sehr, sehr gerne.
Okay, richtig, na bitte.
Ja. Also das würde uns sehr freuen und vor allem den Projektleiter Thomas Friedrich wahnsinnig. Ich meine, das große Schiff steht ja schon an der Donau, bei der Donauinsel und die großen Störe sind hier und bereit zur Vermehrung und vermehren sie natürlich.
Und bereit zur Namensgebung. Wir brauchen viel mehr Namen für Störe. Ja, also ich kann Sie nur dazu motivieren, E-Mails zu schreiben und einen Stör zu adoptieren.
Und wir freuen uns über jedes
Ist auch ein schönes
E-Mail.
Geburtstagsgeschenk vielleicht.
Mhm. Wahnsinnig
schön. Sinnvolles. Ja. Mhm. So, ja.
Geburtstag, Weihnachten.
Ja,
also
gibt viele Anlässe.
Absolut.
Viele Anlässe und es gibt viele Störe, die wir noch brauchen, weil keine hier sind.
Aha, wirklich wahr?
Es sind praktisch eine einzige Art, lebt nur in Österreich. Ursprünglich hat es 6 gegeben. 2 sind im Donauraum ausgestorben und die anderen 3 kommen nicht mehr zu uns.
Ach. Eben, weil die Wanderroute unterbrochen ist. Ja?
Also weil die Wanderroute unterbrochen
genau.
ist. Wir sind selber schuld an allem. Ja. Wir sind an allem selber schuld. Ja.
Aber wir haben es auch selbst in der Hand.
Wir können es wieder lösen und deshalb gibt es ja euch. Und ich frage mich jetzt natürlich, dadurch, dass du arbeitest ja mit den Lebewesen, die wir alle gut sehen, mit freiem Auge, mit den Fischen. Für die Fische aber wiederum ist ja das, was du beobachtest, extrem wichtig, weil ja eine gesunde Umgebung oder ein gesundes Ökosystem das Meta-Ökosystem für die Lebewesen in diesen Ökosystemen massiv lebensnotwendig ist oder lebensentscheidend.
Natürlich, es liegt ja an der Frage Lebensraumqualität. Und vielleicht noch ein Punkt auch dazu. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Fische einfach wandern, weil sie es können oder wollen.
Sondern weil sie es müssen.
Weil sie auch müssen. Und das entspricht schon auch wieder Bildern, die wir aus der Gesellschaft kennen. Nicht? Ich kann nicht in einem Haus leben, meine Kinder aufziehen, arbeiten und meine Freizeit verbringen. Sehr unwahrscheinlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht grundsätzlich möglich wäre. Aber ich glaube, dass für viele das nicht
ich kann auch nicht in einem Haus leben, in dem es kein Wasser, keinen Strom und keine Lebensmittel mehr gibt.
Zum Beispiel.
Muss ich auch verlassen, das Haus.
Und genau das ist es. Nicht? Wir haben eigentlich quasi eine Strategie der Umformung, wo natürlich auch die Amputation des Zubringers nicht mehr erreichbar eine Rolle spielt. Die Au, die ich abtrenne, weil sie mich sozusagen für andere, weil ich sie für andere Nutzungen brauche. Aber der Fisch lebt ja nicht jetzt im Hauptfluss alleine, in der Mitte der Donau. Das sind ja Organismen, die suchen die Uferzonen auf, die brauchen manche auch die Tiefe und manche brauchen immer für zum Beispiel zum Laichen dann Zubringer wie die Dreisen. Mhm. Und vielleicht jetzt noch zum Namen. Wir haben natürlich, wir könnten auch Namen geben, aber wir haben circa 15.000 Fische markiert.
Wird schon schwierig,
wird schon schwierig.
Das merkt man sich nicht so leicht.
Wissenschaftlich arbeitet man leichter mit einer Codierung.
Ja,
als mit durchlaufenden Namen.
Und ist akzeptiert.
Thomas 17, 18, 19 oder so, das wird dann schwierig. Aber die Anzahl war notwendig, um zu verstehen, wo bewegen sich die Fische hin. Und was wir dann sehen, ist zum Beispiel die Dreisen. Das ist ein Fluss, der in einem Live-Projekt federführend vom Verbund gemeinsam mit der BOKU sozusagen renaturiert worden ist. Mhm. Das heißt, der Flusslauf ist einem natürlichen Geschwungenen angepasst worden, verändert worden. Das Ganze hat natürlich durch den Kraftwerksbau hat die Dreisen im Unterlauf gelitten. Und diese Dreisen zeigt jetzt, wenn wir Fischwanderungen und vor allem die Laichzeit beobachten, dass tausende Fische kommen. Und das war toll. Für uns eine sehr positive Überraschung. Das heißt, das Potenzial ist da.
Es geht relativ schnell, dass der Fluss oder auch die Bewohner des Flusses zeigen, wenn ihr uns helft, dann sind wir da.
Natürlich.
Das ist großartig.
Wenn man einen Kindergarten baut, dann kommen auch die Familien und nutzen den.
Und stecken die Kinder ein.
Richtig. Man muss ihn nur richtig bauen. Man muss ihn nur dort bauen, wo auch die Familien hinwollen. Oder in dem Fall die Fischer, die Laichen wollen. Aber es ist für Nase, Barbe, sind das wahnsinnig attraktive Bereiche. Und lebensnotwendig, weil ja der Fluss selbst, Schifffahrtsstraße, ja diese Habitatmöglichkeit, diese Lebensraummöglichkeiten ja nicht anbieten kann in der Größe.
Ja,
das heißt,
diese
Zubringer ist ein wichtiger Punkt und diese Meta-Ökosystem-Idee, um noch ein letztes Mal diesen Faden aufzunehmen, ist genau das, zu sagen, wir wollen das Netzwerk verstehen.
Ich wollte gerade sagen, es ist wie ein Netz und das ist gut.
Ja.
Ja, ja. Und wie ist das eigentlich? Gibt es da Partner in eurem Projekt, Firmen, mit denen ihr zusammenarbeitet, Kooperationen mit anderen Ländern vielleicht sogar?
Ja, na gut, einmal grundsätzlich ein Christian-Doppler-Labor ist eine kooperative Finanzierung. Die Christian-Doppler-Gesellschaft, die vom Ministerium finanziert wird, stellt die Hälfte der Finanzierung dieses Labors für insgesamt 7 Jahre zur Verfügung und damit die öffentliche Hand. Die andere Hälfte kommt von Unternehmen. Und das ist für uns das Spannende dabei, in dem Fall von der Via Donau, dem Verbund und den österreichischen Bundesforsten. Zu den Bundesforsten, also natürlich geht auch der Fisch in den Wald, aber hier ist es natürlich so, dass die Bundesforste natürlich fischereilich auch Gewässer nutzen und daher kommt dieses Interesse dazu. Bei der Via Donau ist es natürlich Auftrag Wasserstraße und Ökologisierung der Wasserstraße. Beim Verbund natürlich die Frage, wie kann ich umweltfreundlich und umweltschonend eigentlich Strom produzieren.
Ja.
Exakt. Und das macht es so spannend, weil hier Wissenschaft ja nicht losgelöst forscht, sondern die Themenstellungen...
Sondern weil sie direkt im Alltag verortet ist. Ne?
Ja. Und gleichzeitig die Unternehmenspartner aber eben nicht ihre konkreten Problemstellungen direkt schnell gelöst haben wollen, sondern hier eigentlich erwarten, dass wir tiefer bohren, weitergehen und damit Lösungen für Probleme, die auch in den nächsten 10, 15 Jahren auftreten, denken wir an Klimawandel, Veränderung der Abflussregime, natürlich kommen werden. Mhm. Das heißt, hier ist es schon so, dass insgesamt diese Schiene CD und Christian Doppler Labore ja eigentlich zukunftsweisende Kooperationen initiieren sollen und unser Labor das erste ist in dem Bereich Ökologie.
Das heißt, wir haben in Österreich eine Besonderheit.
Exakt.
Also es sind alle neidig auf das, was ihr da macht.
Es ist in der Forschungsförderlandschaft eigentlich eine ganz spezielle Schiene und das ist etwas, wo Österreich wirklich viel zu Wege gebracht hat.
Wir schaffen hier Großes und Einzigartiges und Beispielgebendes. Also nicht wir, sondern ihr. Aber ich fühle mich auch gleich total betroffen. Ich bin auch gleich dabei im Boot. Wir schaffen etwas Besonderes.
Es ist ein Wir. Es ist eben so, dass Wissenschaft ja in der Gesellschaft zentral verankert ist. Und, also auch die Naturwissenschaften. Nicht? Und, ich glaube, weil dann die Frage war, internationale Kooperation. Wir haben 7 PhDs, also Dissertantinnen, die in dem Labor insgesamt arbeiten und die haben immer internationale Kooperationspartner mit dabei und natürlich auch einen internationalen Background. Und damit schaffen wir natürlich auch diesen Blick von der österreichischen Donau in
die Welt hinaus.
Ja, in die Welt hinaus, in den Donauraum hinaus, aber natürlich auch in die Welt, weil die Probleme der Donau sind nicht die Probleme der Donau alleine. Es geht auch dem Rhein, dem Mississippi,
natürlich,
dem Mekong beileibe nicht besser. Mhm. Der Druck, die Ansprüche von uns sind an all diesen Flüssen natürlich
sehr hoch. Wie schaut eure Zusammenarbeit konkret aus? Weil du kümmerst dich ja um die Fische und um die Wanderwege und dass die irgendwie von A nach B kommen, wenn sie wollen. Und du sorgst für die Wanderwege. Habe ich das richtig verstanden?
Na, also wir sind beide auf der Seite der Wissenschaft.
Ja, das ist einmal überhaupt, deshalb seid ihr ja hier. Sonst hätte ich euch ja gar nicht eingeladen, wenn ihr nicht auf der Seite der Wissenschaft wärt.
Und da heißt, wir arbeiten hier zusammen an der Frage, das zu quantifizieren, das zu analysieren. Und natürlich ist unser Labor, das ja eigentlich ein, wenn man so will, ein virtuelles oder ein sehr großes Labor ist, je nachdem, wie man sieht. Also wir haben keinen Laborraum, sondern unser Labor ist eigentlich ist die Donau.
Ja.
Und vor allem die Schwerpunkt haben wir eigentlich in der niederösterreichischen Donau.
Ist ein schöner Arbeitsplatz.
Ist ein wahnsinnig schöner Arbeitsplatz. Und wir sind ein großes Team. Mhm. Und hier haben wir erfüllen wir unsere Rollen. Also aus der Rolle der Laborleitung heraus arbeite ich natürlich mit unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen zusammen. Wir arbeiten ja eben sozusagen nicht nur an der Fischerhebung. Da arbeiten zum Beispiel 3 PhDs, also 3 Dissertantinnen dran.
Wie macht man das? Wie erhebt man das? So Zahlen bei Fischen? Stellen wir das so kompliziert vor?
Das ist eine wirklich spannende Frage.
Nein, es gibt, ja, also ganz grundsätzlich ist es so, dass es eine Methode gibt, ja, die ein Phänomen sozusagen repräsentiert. Ja, das ist, Fische reagieren auf Strom, auf elektrischen Strom. Also wir fangen diese Fische tatsächlich mit elektrischem Strom, denen passiert aber nichts, denen die werden nur betäubt, dann können sie gecatchert werden, also gefangen werden. Dann kann man schauen, welche Fische sind da, welche Arten, welche Altersstadien und auf Basis dieser Daten können wir vieles erheben. Das ist einmal eine Methode. Mhm. Ja. Dann gibt es eben die Methode, dass diese Fische markiert werden und deren Wanderungen verfolgt werden, wobei die Tiere dann bei Antennenanlagen vorbeischwimmen müssen und die Antenne induziert dann Strom in diesen Sender und der meldet dann sein Signal, seinen Namen zurück, ja, und registriert den Fisch. Wir arbeiten aber mit ganz innovativen Methoden, zum Beispiel auch mit einem elektrischen Bodenschleppnetz. Das heißt, wir sind jetzt mittlerweile in der Lage, auch die Sohle in der Mitte der Donau zu beproben, zu schauen, was lebt denn eigentlich ganz tief am Grund der Donau? Ja, welche Arten sind dort zu Hause, welche Altersstadien.
Ich liebe diesen Podcast, entschuldige, darf ich es einmal? Ich liebe das, das ist so, ich finde das so irre, womit sich so tolle Menschen beschäftigen und was alles möglich ist und welche Welten sich da auftun. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich finde es nur ganz großartig.
Im Endeffekt kombinieren wir natürlich verschiedene Methoden, um den Fischen sozusagen auf den Zahn zu fühlen, wenn man so will. Und wir haben, nachdem wir sehr viel Zeit im Freiland verbracht haben, Thomas hat schon gesagt, es gibt 3 Dissertanten, die sich sehr intensiv mit dem beschäftigen, natürlich Tag und Nacht, kann man sagen. Ja. Wir haben sehr viel rausgefunden schon, wie es den Fischen der Donau geht, um dann eben auch die Werkzeuge sozusagen zu entwickeln, um es den Fischen in Zukunft wieder besser gehen
zu lassen. Isst du gerne Fisch?
Ich esse durchaus auch Fisch. Ja.
Ich denke mal, wenn man dauernd mit was zu tun hat und man sieht es dauernd, ob man dann nur Lust hat, das zu essen, weil sie sind ja gesund. Und
ja, also grundsätzlich, ich esse gern Fisch, aber es ist jetzt sozusagen nicht der Fokus meiner Arbeit.
Nein, das ist mir schon klar.
Es geht nicht um die Aquakultur.
Es geht auch nicht darum, möglichst viel Fisch zu essen, aber Aber das Spannende, und das liebe ich an diesem Projekt ganz besonders, ist, die Donau ist irgendwie sozusagen das letzte Geheimnis, das wir haben. Ja? Ja. Wir können in den Flüssen, die flacher sind, mit dieser Elektrobefischung quasi alle Fische fangen. Ja? Damit alle Geheimnisse sozusagen aufdecken. In der Donau gibt es immer noch Bereiche, die sind 4, 5, 6, 7, 8 Meter tief. Und da mal Nachschau zu halten, das ist für mich spannend. Sozusagen als neugierigen Menschen, der dem interessiert, wie es den Fischen geht, ganz besonders spannend.
Was meinst du mit Tag und Nacht? Sind diese Studenten...
Viele dieser Aufnahmen finden tatsächlich in der Nacht statt. Wir haben nämlich herausgefunden, dass wir in der Nacht deutlich mehr Fische fangen als bei Tag. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass die Fische, die sozusagen in der Tiefe der Donau Schutz suchen, während des Tages in der Nacht sich sozusagen sicherer fühlen. Das ist auch eine Vermeidung sozusagen den Fressfeinden gegenüber. Und in der Nacht kommen sie quasi näher ans Ufer und dann kommen sie in Tiefen, wo wir sie dann tatsächlich auch fangen können.
Es ist einfach, das elektrische Feld ist sehr limitiert und das macht gerade die Donau so spannend, weil man eigentlich... Gerade bei den großen Flüssen ist es sehr schwer, dort wirklich quantitative Daten zu bekommen. Daher dieser Mix an Informationen. Und was uns natürlich dabei wichtig ist, ist auch, dass es eben nicht invasiv ist. Das heißt, nicht die Bestände schädigt.
Ja.
Also, natürlich kann man mit Netzen fischen. Nicht? Aber im Netz, der Fisch, der steckt,
der verletzt sie ja, ne?
Exakt, da bleiben deutlich weniger über.
Also wir Fischökologen, wir lieben Fische, ja? Deswegen machen wir ja auch den Job.
Ich finde Fische auch
deswegen
super.
Deswegen ist es uns sehr fern, denen irgendwie schaden zu wollen.
Ja, natürlich. Ich finde es auch furchtbar. Ich habe nie verstanden, dass man, ich glaube schon, dass man einem Fisch wehtut, wenn man ihn rausangelt und wieder reinhaut. Das muss ihm doch wehtun, oder?
Ja, also ich bin auch der Meinung, dass das schon Schmerzen verursacht.
Ich meine, Sie können es uns nicht sagen, aber...
Ja, das ist eine nach wie vor auch in der Wissenschaft offene Diskussion. Es gibt eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sagen, dem Fisch fehlen entscheidende Strukturen im Gehirn, nämlich der Neokortex, der, wo das Schmerzempfinden sozusagen bei den höheren Säugetieren zum Beispiel eben sozusagen sitzt, ja, das Schmerzempfinden. Das haben Fische nicht, deswegen gibt es eine Gruppe von Leuten, die sagen, Fische empfinden keine Schmerzen. Ich persönlich bin zu 100% davon überzeugt, gehöre also dem anderen Lager an. Ich glaube sehr wohl, dass Fische Schmerzen empfinden.
Ich glaube das auch. Also,
ich meine, es macht ja aus der Evolution heraus Sinn. Ne? Schmerzempfinden ist ja...
Ein Schutzmechanismus.
Schutz, Warnung und daher durchaus sinnvoll. Ne? Wobei die Frage ist, ob man bei all dem, also ja, bei meinem Angeln, ob der Fisch noch gewarnt werden muss, weil er eh schon merkt, das passt nicht, wenn er an der Angel hängt.
Bei euch kriegt der Satz alles für die Fisch eigentlich eine sehr positive Bedeutung.
Absolut.
Wir forschen für die Fisch, aber es ist nicht umsonst.
Nein, eben, es ist nicht für die Fisch.
Es ist auch nicht das erste Mal, dass wir den Satz hören.
Also, es war nicht wahnsinnig kreativ von mir, das gebe ich zu. Lieber Günther, du hast vorher gesagt, es gibt eine Art Elektrofeld oder Netz, mit dem ihr die Fische fangt. Ist das nicht, also wie... Ist das nicht für euch auch gefährlich? Also ihr habt gelernt als Kind, Wasser und Strom verträgt sich nicht so gut.
Naja, also wenn man tatsächlich in dieses Feld reingreift, dann ist es ungefähr so, wie man von der Stärke her ein dreifacher Weidezaun. Die meisten Leute haben schon mal auf einen Weidezaun gegriffen. Das ist schon unangenehm.
Ja, sehr
also
unangenehm.
Man muss aufpassen, es gibt entsprechende Sicherheitsvorkehrungen auch zu treffen. Aber grundsätzlich entsteht ein Feld zwischen einem Pluspol, der Anode, und dem negativen Pol, der Kathode. Dazwischen entwickelt sich dieses Feld. Und wenn ein Fisch mit zwei oder drei solche Feldlinien elektrische passiert oder erfasst, dann wird er vom Pluspol angezogen. Das ist eben das Phänomen der Galvanotaxis, also das angezogen werden vom Strom, und der muss zwangsläufig zu diesem Pluspol hinschwimmen. Dort wird er betäubt und dort kann man ihn dann fangen. Also ist dann vor dem Boot in Wirklichkeit.
Aha, okay. Das heißt, man platziert es so, dass er mit einem Netz verletzungsfrei geborgen werden kann, und der Fisch ist eigentlich entspannt, weil er gerade irgendwie kurz schläft.
Entspannt ist er nicht, sondern er ist eigentlich gespannt. Das ist nämlich ein Muskeltonus, der da wirkt. Ja.
Also,
das ist sowas wie ein Krampfzustand beim Fisch.
Oh Gott, das klingt ja schrecklich.
Wahrscheinlich ist es nicht angenehm, aber wir wissen auch aus Erfahrung, wir fangen gewisse Fische jetzt nicht in der Donau, sondern in kleineren Gewässern durchaus 10 Jahre hintereinander. Ja. Also es macht ihnen tatsächlich nichts. Es gibt da unzählige Untersuchungen und Studien dazu. Es ist eine wenig invasive Methode, die an für sich für den Fisch schonend ist, wenn man es richtig anwendet.
Ja, sehr gut. Und es ist ja so viel, die Donau muss ja so vieles leisten. Also an die Donau gibt es wirklich einen riesigen Anspruch. Es ist ja vom Hochwasserschutz, Wasserkraft, Schifffahrt und natürlich die Fischerei, über die wir gerade auch gesprochen haben.
Energieproduktion.
Geht das, dass man alle Ansprüche erfüllt und trotzdem die Donau naturnahe ist, bleibt oder wieder wird?
Ich glaube, da muss man wahrscheinlich zwei, drei Punkte hier miteinander verknüpfen. Das eine ist, man muss akzeptieren, dass die Donau eben nicht nur Energie bereitstellt, einen Verbindungsweg bereitstellt, sondern dass er Lebensraum ist. Und wenn ich diesen ersten Schritt erkenne, das ist Lebensraum für andere Orten, dann kommt bei allen Maßnahmen die Frage, wie schade ich den Organismen und ihren Lebensräumen möglichst wenig. Und ich glaube, da ist sehen wir schon ein Umdenken. Das ist aber jetzt eben, und das ist genau das, was wir in dem Projekt ja machen wollen, noch nicht so systemweit umgesetzt. Mhm. Es gibt, wir arbeiten ja zum Beispiel dann auch mit Wellenschlag, wie wirkt Wellenschlag auf die Gemeinschaften an den Uferzonen zum Beispiel. Und all das sind Elemente, wo man dann versteht, okay, dort sind Problemstellungen, da sind Problemstellungen. Und jetzt geht es darum, für jede Aktivität einen Weg zu finden, wie sie umweltschonender passiert. Mhm. Und da ist natürlich Renaturierung genau das Stichwort, nämlich eine Akzeptanz einzuführen, dass alles, was sozusagen Erdfläche, Wasserwege und so bedeutet, nicht monopolisiert wird durch uns alleine, sondern dass wir sagen, okay, wir haben natürlich Nutzungen, wir haben Interessen und es geht jetzt, glaube ich, auch nicht darum,
Menschen auch gut gehen,
ja,
aber es soll auch
dass wir die Kraftwerke wieder aus dem System raushaben wollen, aber A, müssen wir akzeptieren, sie haben einen Effekt auf die Umwelt,
ja.
Und wir müssen gleichzeitig mit dieser Akzeptanz und dem Wissen, das, glaube ich, wir hier liefern können, dann hergehen und sagen, okay, wie kann ich das verbessern?
Ja, genau.
Und da gibt es natürlich Wege, ich kann, und dann muss ich auch Raum schaffen. Ich glaube, das ist in Österreich eine entscheidende Frage. Ich muss im Raum sehr kluge Lösungen finden, zum Beispiel Augebiete, Uferrandzonen, Randbereiche bei Gewässern, vielleicht nicht nur einer Nutzung mehr zuordnen, sondern einfach quasi so Pufferflächen, Pufferzonen schaffen. Das ist ein bisschen das, was der Peter ja macht.
Der Peter, der mein Bruder ist, auf den ich sehr stolz bin.
Das ich erst durch den Podcast gelernt habe.
Ach so, wirklich?
Na ja. Aha. Er hat das nie gesagt, er ist da sehr dezent.
Ja.
Ja, aber um das auf das zurückzukommen, das heißt, ich glaube, es braucht vielschichtige Maßnahmen und deswegen ist es vollkommen klar, dass Renaturierung eine Chance ist.
Absolut.
Und eine notwendige Chance ist und nicht ein Übel, das uns, was weiß ich, die Produktionsgrundlagen nimmt, sondern wir schaffen sie nur, wenn wir anfangen, letztlich artenschonend unser tägliches Leben, unsere täglichen Bedürfnisse zu decken.
Ich glaube, was man verstehen muss, ist, dass wir dadurch einen Nutzen haben. Darum ist es so fantastisch, dass ihr da seid und dass es euch gibt und dass ihr eure Expertise, euer Hirn und euer Herz eigentlich uns allen schenkt durch eure Arbeit und unser Leben dadurch besser macht. Ich kann mich nur bedanken, dass ihr hier wart im Studio. Es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht, mit euch zu sprechen.
Danke.
Und ich hoffe, den ZuhörerInnen hat es auch viel Freude bereitet und ihr habt wieder was gelernt bei unserem Podcast One Water. Folgt uns gerne auf Spotify oder Apple Podcast. Ihr könnt natürlich auch vorbeischauen auf der Website ecoplus.at. One Water. Wasser ist Leben. Danke fürs Zuhören.